Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des What the Funk Podcast mit Nick Stangenborg und mir, Frederik Funk. Heute haben wir geredet über...
Wir haben geredet über deine Offseason, paar Offseason Races, die Auswertung, das fand ich ganz interessant, die Auswertung deiner zurückliegenden Saison mit Dan zusammen und was ihr für Schlüsse daraus gezogen habt und was das für die kommende Saison bedeutet. Dann natürlich so ein bisschen Wiedereinstieg, Training und was allerwichtigste, so heißt auch hier die Episode, wir lernen heute von Fred Funk, warum der Reiz zählt. Und damit starten wir hier direkt rein in den Podcast oder willst du noch was? Dir lag noch was auf den Lippen gerade.
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, viel Spaß beim Zuhören, vor allem vom Step-to-Step-Plan, wie ich nächstes Jahr 73 Weltmeister werde.
Fred, da sind wir zurück, zweiter Podcast und man könnte sagen, wir haben zusammen, glaube ich, also vielleicht auch nicht, aber ich weiß nicht, wie lange deine Offseason noch geht, aber wenn ich das so richtig im Kopf hatte, dass du ja 4 Wochen mit 2 Wochen nix und 2 Wochen Training, wie du so Bock hast und am Wochenende haben wir dann quasi mit dem letzten Offseason Race bei der Selfish Night of the Year, hast du nochmal ein Highlight gesetzt und jetzt die Saison zu Ende und wir stehen kurz vor deinem Trainingsstart, oder? Wie bezeichnet man das so als Profi?
Genau, also heute ist Montag, wie du schon gesagt hast, 4 Wochen gegen die Offseason und jetzt heute ist der offizielle Start der Offseason von der Offseason für die nächsten 48 Wochen.
Sehr gut. Also ein klassischer Offseason versus Offseason. Ich bin jetzt schon so durcheinander hier, dass ich gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Aber das liegt auch daran, dass du mir am Wochenende wieder alles abverlangt hast. Also ich habe ja schon mit Nils über das Offseason Race in Hamburg gesprochen. Jetzt war noch das Offseason Race bei der Night of the Year und ja, ich sehe auch bei den jungen Wilden, da kann man jetzt auch noch Mika Not und Thomas und alle mit einbeziehen. Ich halte da einfach nicht mehr mit. Und natürlich den Newcomer des Jahres, Nico Mann, der war auch ganz stark am Wochenende.
Ja, Newcomer des Jahres hat er auf jeden Fall, hat er sich verdient. Das hat er auch an dem Abend nochmal gezeigt. Und während in Hamburg bei dem Offseason Race wirklich der Sieg oder das Podium eindeutig war, würde ich sagen, war es am Samstag ein ziemlich knappes Rennen. Und ich könnte jetzt nicht sagen, wer da am Ende auf dem Podium steht und wer gewonnen hat. Aber
Menge Leute auf jeden Fall.
Ja, der Newcomer des Jahres. wahrscheinlich, wenn nicht alle ins Bett gegangen wären, hätte der Newcomer des Jahres wahrscheinlich noch länger durchgezogen.
Ich glaube, der wäre jetzt noch an der Hotelbar.
Ich glaube auch.
Und hätte noch weitere Formeln entwickelt. Ja, dazu aber, was an der Hotelbar passiert ist und was da für Formeln besprochen werden sind, das bleibt natürlich unser Geheimnis und das kann nur herausgefunden werden, wenn man nächstes Jahr mit dabei ist, würde ich sagen.
Genau, und jetzt heißt es wieder 48 Wochen lang Vorbereitung auf die nächste Offseason.
Das ist gut. Also 48 Wochenenden Training und Tapern auf die nächste Offseason. Was hast du gemacht? Was ging so in der Offseason? Also hast du irgendwie was gemacht, wo du sonst keine Zeit zu hast? Oder hast du irgendwie die gleichen Sachen gemacht? Also morgens aufgestanden, Kaffee getrunken und dann irgendwie statt Training nichts und nur auf der Couch abgehangen? Oder hast du irgendwie mal ein paar Erlebnisse, Sachen eingestreut, die sonst halt nicht gehen irgendwie, außer halt Offseason Races?
Ich würde schon sagen, gefühlt war es die beste Offseason ever, einfach weil ich mich wirklich körperlich und auch vor allem mental richtig gut erholt habe und jetzt sehr motiviert bin, einfach wieder ins Training richtig einzusteigen. Ja, das Ganze ging los. Ich bin dann nach St. George direkt einen Tag später nach Mallorca geflogen. Dort macht Jana gerade ihr Auslandssemester.
Klassische Off-Season-Start, ne? Erstmal genau. Ins Trainingslager nach Mallorca zum Nichtsfliegen, zum Nichtstun.
Ich habe absichtlich gar keine Sportklamotten mitgenommen und auch kein Rad.
Ach, Bullshit, echt?
Wirklich gar nichts. Weil ich
du hast nicht mal Laufschuhe eingepackt.
Nicht mal Laufsachen. Ich habe mir wirklich vorgenommen, 2 Wochen gar nichts zu machen. Das ist genau das Ding. Klar, man will dann irgendwie immer noch so laufen gehen, so ein bisschen. Aber genau in diesen 2 Wochen will ich halt dass es mir nach einer Woche, dass ich ja nach einer Woche richtig Feuer unterm Arsch habe und einfach wieder Bock habe zu trainieren und dann nochmal eine Woche gar nichts machen, so dass sich die Motivation einfach so richtig anstaut.
Ja.
Und ja, da habe ich in Mallorca auf jeden Fall meine Zeit genossen, habe mich dann auch verlobt. Es war so
das erste Glückwunsch auch nochmal,
das erste Off-Season-Highlight.
Ja, Glückwunsch auch noch hier an offizieller Stelle, das haben wir ja schon gemacht. Stimmt, da hast du natürlich, da war auch noch geil, wir waren parallel, waren wir, genau danach warst du ja auch mit in Hamburg und da hattest du, mit wem hattest du dann geschrieben? Irgendwer hat das gesagt und mit Ruben oder so? Kann das sein? War das Ruben? Da hattest du geschrieben, morgen Big Day. Und die Jungs haben alle gedacht, du hast morgen
das war Longride. Mit Nils, Görke.
Mit Nils, okay, mit Nils, ja stimmt, mit Nils. Morgen Big Day. Und die Jungs dachten alle, du machst einen Longride.
Inselrunde.
Ja, dabei war es die Verlobung. Ja, kannst du mal sehen, bei Sportlern, da schalten sie nicht. Big Day heißt immer gleich Inselumrundung und Longride. Was anderes kann es eigentlich nicht sein. Also genau. Irgendwie ein wichtiges Rennen oder ein langer Tag im Sattel auf dem Fahrrad. Geil. Ja, Glückwunsch nochmal dazu.
Vielen Dank. Ja, hatten auf jeden Fall eine gute Zeit in Mallorca. Dann bin ich am Ende dieser zwei Wochen nach Hamburg. War da einerseits bei Curex im 5D Lab und dann eben noch beim ersten Offseason Highlight mit dem Nils Görke Squad, wo ich ja quasi, werde zwar nicht von Nils Görke trainiert, aber bin trotzdem irgendwie ein
adoptiert
Teil davon.
Wurdest du.
Keine Ahnung, ja, wie das passiert ist.
Letztes Jahr auf Fuerte, weil du da mitgeflogen bist, da wurdest du adoptiert von Onkel Nils und seitdem kommst du da, also das ist auch so, das ist halt auf Lebenszeit, glaube ich, man kann sich nicht anmelden, aber man kommt auch nicht wieder raus.
Ist aber eigentlich auch ganz gut, ist mir aufgefallen, bin ich eigentlich der Einzige, der hier mit Nils keine professionelle Beziehung braucht oder hat. Das ist für so Off-Season-Partys ist das auf jeden Fall von Vorteil.
Ja, das stimmt. Jetzt habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, ich ja eigentlich quasi auch, ja doch, ja, wir machen einen Podcast jetzt sozusagen, ja stimmt. Ich habe ja auch keinen Trainingsplan mehr aktuell, aber irgendwie ist es dann ja auf der Podcast-Seite und jetzt schreibt die Pläne für einen Pushing Limits Club und solche Geschichten. Ja, doch. Mist. Ja, da bist du wirklich das Einhorn der Gruppe sozusagen.
Ja, wir beide sind ja da auch Kollegen, Arbeitskollegen. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen.
Ja, das war ja jetzt das letzte Off-Season Race. Jetzt haben wir 48 Wochen, wie du gesagt hast, um uns wieder zusammenzureißen.
Genau.
Was ging noch auf Malle? Außer Verlobung.
Hab viel Kaffee getrunken. Ich war wirklich noch nie in Palma. Also ich war einmal in Arenal, aber an der Schinkenstraße, aber sonst so in der City noch nie. Ist ja eigentlich echt eine echt schöne Stadt. Ich glaube, ist halt irgendwie immer negativ behaftet, sage ich mal, mit dem Ballermann. Aber ja, die Kaffeekultur dort, sage ich mal, mit den ganzen Cafés ist eigentlich richtig gut. Da gibt es eine Rösterei nach der anderen. Da habe ich sehr viel durchprobiert. Ja. Und hat Bock gemacht, habe ein paar neue Leute kennengelernt aus Janas Studiengang, die ist ja da über Erasmus. Einige Leute kennengelernt, die nichts mit Triathlon zu tun haben. Ist auch mal ganz angenehm, genau. da gehen mir dann auch teilweise die Gesprächsthemen aus.
Geil, das wäre auch mal für eine Podcast-Folge, so das Problem der Triathleten. Vielleicht müssen wir auf Insta mal vorher Tipps sammeln, dass man zusammenfasst, wie oder was man so für Gesprächsthemen immer noch in der Hinterhand haben kann, wenn man nicht mehr weiß, worüber man als Triathlet mit Nicht-Triathleten reden soll.
Genau.
Die verstehen dann, ja, V2 Max, Fauler Max, Trainingslager, ja. Also, die raffen ja gar nicht, was du willst.
Ich rede aber da natürlich trotzdem einfach drauf los. Ich erzähle mal ein ganzes breites Wissen. Komischerweise habe
also,
ich
dann... Also, wenn du einen Marathon laufen willst.
Ja, komischerweise bleibt am Ende davon auch niemand mein Freund.
Das ist so, wahrscheinlich hat Jeanne dann am nächsten Tag oder als du weg warst, wieder so in die Nütze, ja, dann. Also dein Verlobter, der ist irgendwie, hat mir dann irgendwie Trainingstipps gegeben für Marathons, aber ich laufe doch gar nicht. Ich spiele Volleyball. Geil. Bei mir ist übrigens anders. Ich war schon öfter in Palma, aber ich war noch nie am Ballermann.
Ja, ist auch eine Erfahrung. Also muss man nicht, aber wenn dann so einmal muss man es gemacht haben und dann reicht es aber auch. Also ich muss da nicht noch mal hin.
Schreibe ich mir auf die To-Do-Liste, dass das auch einmal macht. Dann in 48 Wochen beim nächsten Off-Season-Race nehme ich mal eins auf der Schinkenstraße mit. Hast du das in der Off-Season mitgenommen oder in der Saison?
Das war nach Challenge Peguera 2019.
Oh, müsste ja auch dann genau Off-Season eingeläutet sein, ne?
Ja, genau. Und jetzt, als ich da war, war auch das letzte Wochenende, glaube ich. Und da war auch dann wirklich von einem Tag auf den anderen, war nur noch halb so viel los auf der Insel.
Ach, krass. Also da war sofort dann Season Closing und dann war die Insel leer.
Ja, genau. Und ich muss auch sagen, dann wird die Insel auch erst richtig schön, weil das Wetter eigentlich noch echt gut war. Also jetzt im November hat es immer noch 25 Grad gehabt teilweise. Und es war halt einfach irgendwie nichts los. Auch da, wo ich Jana den Antrag gestellt habe, ist eigentlich so eine Bucht, wo richtig viel los ist. Das war auch der Hauptgrund, wieso ich eigentlich da sehr nervös war. Und dann war aber wirklich niemand da. Es war einfach perfekt.
Ach geil. Also Timing optimal ausgesucht. Sehr genau. Geil. Also ist jetzt so noch meine Empfehlung, lieber nicht im April nach Malle, sondern so im, was war es, Anfang November warst du dann da, ne?
Genau, Anfang November und jetzt, heute Abend fliege ich dann zum Trainingseinstieg wieder dorthin. Bis Weihnachten bin ich dann dort und über Mallorca im Dezember habe ich bis jetzt eigentlich auch nur Positives gehört. Das Wetter einfach noch stabil ist und ist halt eben gerade vom Verkehr und so und von den Radfahrern oder Athleten dort auch recht wenig los ist. Es sind jetzt auch einige Radteams sind auch immer im Dezember da. Und ja, da habe ich schon mal Bock, da den Norden der Insel zu erkunden, weil bis jetzt war ich eigentlich immer nur in Colonia St. Jordi unten mit dem Bayern-Kader. Und da ist es zum Laufen und Schwimmen zwar top, aber Radfahren hat man halt irgendwie nur Randa und San Salvador als die zwei Berge, die man dann immer fährt. Aber man kommt halt nie so ins Gebirge im Norden, wo es halt dann so richtig schön ist. Und ja, da habe ich schon Bock, das mal zu erkunden.
Absolut, ey. Das ist das Allerschönste. Das ganze Tramontana-Gebiet. Also bei mir ist es lustigerweise auch da komplett andersrum. Ich war noch nie da unten irgendwo in der Ecke, sondern ich war immer oben, entweder in Alcudia oder in Porto Poyenza, was ja dann quasi wirklich direkt Tramontana-Gebirge ist. Porto Poyenza noch näher als Alcudia, aber es sind ja, glaube ich, nur so 7-8 Kilometer. Und das ist schon richtig geil, wenn man da einfach sofort immer in die Berge fahren kann. Dann ist eher höchstens so, fahren wir heute Berge oder fahren wir flach. Aber da wirst du wahrscheinlich dann auch immer einfach nur Richtung Berge fahren.
Ja, wahrscheinlich schon erstmal. Bin dann auch mit dem Rennrad da und da machen Berge dann schon mehr Spaß.
Ja, sehr gut. Aber bevor wir jetzt, das ist ja schon fast Saison-Einstieg irgendwie, hast du noch irgendwas gemacht, was du während der Saison dir verkniffen hast, verkneifen musstest oder sonst was oder gar nichts? Außer, dass du jetzt nach Malle fliegst und keine Sportsachen mitnimmst. Das wird dir wahrscheinlich nicht passieren in der Saison. Aber sonst?
Sonst dann nach Hamburg habe ich dann auch wieder angefangen, mich so ein bisschen zu bewegen, sage ich mal. Also jeden Tag, in der ersten Woche jeden Tag so eine Einheit und jetzt in der zweiten Woche war dann eigentlich schon fast eine Trainingswoche, wo ich so jeden Tag so bis zu zwei Einheiten trainiert habe, aber so noch nach meinem eigenen Plan. Und ja, ich war dann erstmal zu Hause in den Bergen, bin dann da ein paar Berge hochgerannt, war mal wandern mit meinen Eltern.
Geil. Ja.
Und hatte da auch noch Sponsorentermine. Und ja, und ansonsten, witzigerweise habe ich, glaube ich, noch nie so wenig zugenommen in der Offseason wie jetzt. Also ich stand jetzt nicht auf der Waage, aber ich sehe es mir selber dann schon immer an. Letztes Jahr war wahrscheinlich Rekord in dem Plus.
Stimmt, da kamst du richtig Kilos moppelig nach Fuerteventura.
Genau. Aber da ist auch so, je mehr man in der Offseason zunimmt, desto fitter ist man dann in der Saison. Da hat man einfach eine gute Basis.
Das ist aber ein schlechtes Zeichen. Dann ist noch viel.
Ja, das stimmt.
Viel. Ist was. Baller dir gleich erstmal schön zum Frühstück 2 Tiefkühlpizzen rein oder so.
Ja, ich gebe mein Bestes. Aber was auch witzig ist, ich habe mich auch noch nie nach der Pause so gut im Trainingseinstieg gefühlt. In jeder Disziplin, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Schwimmen war wirklich die vierte Einheit, wo ich dann das erste Mal so richtig Wassergefühl hatte. Konnte ich dann schon relativ entspannt einen 1,20er Pace pro 100 Meter auf Langbahn schwimmen. Was normalerweise am Anfang der Saison, wo ich normalerweise am Anfang der Saison noch sehr weit davon entfernt bin. Und das kann einfach nur mit der Höhe zu tun haben. Also ich habe eigentlich...
Ist immer noch der Höheneffekt.
Ja, ich bin vor knapp 5 Wochen jetzt aus der Höhe runter und ich habe es letzte Woche aber echt noch gemerkt und habe mich da auch mit Nico drüber unterhalten und ihm geht's genauso. Also im Schwimmen ist er auch gerade so fit wie noch nie beim Trainingseinstieg. Also schon auch echt interessant.
Natürlich geil und so direkt nach der Offseason, wo du auch noch heiß bist und dann läuft's direkt und es ist nicht genau. So eine Quälerei. Erstmal ist natürlich irgendwie wahrscheinlich auch ein mega gutes Gefühl, ne? Dann hast du nochmal, du musst wahrscheinlich eher aufpassen, dass du jetzt nicht schon zu viel überziehst am Anfang.
Ja,
und
genau, das ist das
so,
Ding,
ja. Geil, ballern und es geht alles, sondern dass du erstmal entspannt anfängst, dass du nicht schon 1. Februar die erste Höchstform hast.
Genau, da muss man wirklich aufpassen, aber da habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren viel gelernt, einfach im Dezember und Januar noch wirklich, das alles, nichts zu trainieren, aber das alles einfach sehr entspannt angehen.
Also ich habe ja so ein bisschen gesehen, wie entspannt du das angegangen bist, wo du unter der Woche da mal so ein Ride online hattest und danach deine Werte gepostet hast.
Ja, das kann ich mir nur mit dem Höheneffekt erklären. Also es war natürlich so ganz klassisch, das war das Ruby Triathlon Fall Fest. Da habe ich den ersten Ride da mitgemacht mit Kyle Smith, waren insgesamt über 250 Leute da am Start und ich wusste eigentlich erst am Tag vorher, dass es ein Race ist. Ich dachte immer, es ist halt so ein Group Ride.
Ach, das war ein Race auch?
Ja.
Also du hattest nämlich auch geschrieben, halt glaube ich, auf Insta, so Group Ride.
Ja, ich dachte auch, es ist ein Group Ride, aber es war ein...
Okay.
Und dann kam noch dazu, es war ein TT-Race. Und ich dachte, das ist halt so ein Race mit Windschatten und bin dann auch virtuell das Rennrad gefahren, was natürlich viel langsamer ist als das Zeitfahrrad. Dann erstmal Vollgas losgefahren, weil ich dachte, ja, also wenn ich dann in einer Gruppe bin, dann kann ich halt auch mal irgendwie chillen und dann schaue ich einfach mal, wie sich das entwickelt. Und bin dann irgendwie die ersten 10 Minuten mit 400 Watt im Schnitt losgefahren und habe mich dann aber gewundert, wieso überholen mich da alle oder droppen mich mit weniger Watt pro Kilo. Und es war halt einfach, weil die alle im Zeitfahrrad gefahren sind und Windschatten war halt auch ausgestellt. Und irgendwann nach der Hälfte des Rennens habe ich das dann kapiert und bin halt einfach, hab's dann einfach noch durchgezogen, weil es hat dann doch irgendwie Bock gemacht und es war auch gar nicht so hart, wie es vielleicht auf den Werten ausgeschaut hat. Und ja, das kann ich mir eigentlich nur damit erklären, dass ich noch hier so einen Höhenboost hatte. Und krank.
Also was, ich habe es nur gesehen, also ich, was bei mir ankam, war nur so, ja hier, Group Ride und so, Fun Event auf Ruby, Fall Fest, bla 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 und dann irgendwie, das hast du einen Tag vorher, glaube ich, gepostet und dann war das Ding und dann hast du nach dem Ding gepostet, aber ich glaube, ich bin immer noch fit, muss ein Höheneffekt sein und dann die Werte, keine Ahnung, was er da im Schnitt gefahren ist, aber ich glaube, waren es 340 oder 350 Watt oder sowas über eine Stunde, nee, es war viel mehr noch, ne?
Ja, es war 351.
Eine Stunde 360?
Ja, 351 Watt, 351 Watt im Schnitt und 363 Watt normalized.
Über eine Stunde? In der Offseason?
Ja, 58 Minuten, ja. Ja, ich bin dann am Ende...
Der Group Ride mit Fred Funk.
Ja, ich bin am Ende Fünfter geworden und ich denke, wenn ich konstant dann mit Zeitverrat irgendwie da 350 oder 360 Watt gefahren wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch gewinnen können, weil der Erste ungefähr ein bisschen weniger als diese Werte hatte. Aber ist ja egal. Aber am Ende ist es immer der Klassiker. Man sagt davor, ja, nee, man macht es jetzt vielleicht so obere Grundlage, bisschen Tempo oder so. Und dann kommt man halt mit Startschuss einfach direkt in den Race-Mode. Ich kann da wirklich nichts dagegen machen.
Ja, ist halt einfach angeboren, ne? Fred Funk kommt einfach zum TT-Race mit Rennrad. Nächstes Mal nimmst du das Hollandrad, reicht ja auch für Top 10.
Ja, das war ja bei Zwift, glaube ich, ganz lustig. Da gibt es ja dieses Hollandrad, haben die ja eingestellt, dass das schnellste Rad bergauf ist, soweit ich weiß.
Wirklich?
Ja.
Wusste ich noch nicht.
Also ja, quasi so als Easter Egg.
Ah, guck mal, hier gibt's wieder auch noch Service-Tipps für das nächste Swift-Uphill-Race von Fleet. Mega, mega krass, was du dann da trotzdem noch für Werte trittst, dafür, dass du Off-Season hast und so mit dem Höheneffekt, mit Schwimmen dann auch. Also behältst du das jetzt auch bei? Die Off-Season immer in der Höhe beenden.
Genau, also es hat, ja, zum Trainingseinstieg hat's schon einen Vorteil. Und ja, wenn es sich wieder ergibt, also ich werde es halt natürlich immer abhängig davon machen, wie das letzte Rennen ist, ob das jetzt wieder irgendwie eine Weltmeisterschaft ist, und das versuche ich dann natürlich schon irgendwie mit Höhe vorzubereiten, was halt gut funktioniert bei mir. Allerdings, ich hatte natürlich auch in der Offseason ein Gespräch mit Dan, wo wir die Saison 2022 reflektiert haben und Pläne für nächste Saison geschmiedet haben. Und da hat er mir dann so einen Graphen gezeigt, mit meinen Trainingsstunden pro Woche, und wie das halt in der Saison einfach rapide abnimmt, einfach durch die Rennen und Reisen, und über den Winter halt durch die vielen Trainingslager ist es halt dementsprechend hoch. Und er hat halt, sagt halt schon, dass es gerade jetzt mit diesen ganzen, ich hatte eine solide Saison, aber ich will ja schon probieren, dass ich bei den ganzen wichtigen Rennen, also bei den A-Rennen, jetzt PTO oder 73, da wirklich meine absolute Top-Leistung zeigen kann. Und da brauche ich halt einfach schon einen langen Trainingsblock von mindestens 6 Wochen, der dann nicht von irgendwelchen anderen Races oder maximal von irgendwelchen Trainingsraces unterbrochen wird. Und das hatte ich halt einfach in der Saison nicht mehr, weshalb ich zwar einfach immer eine gute Leistung gezeigt habe, aber nie so diese Top-Leistung, die ich für manche Rennen gebraucht hätte. Und auch für die Höhe war das halt auch so ein Ding. Wir haben ja gesagt, eine Woche nach der Höhe funktioniert bei mir sehr gut und habe da schon einen Höhenboost. Das war halt nach Sierra Nevada so, weil ich in die Sierra Nevada einfach schon mit einer extrem guten Grundlage hingegangen bin, die ich mir halt da über den Winter aufgebaut habe. Jetzt war es halt in Park City aber so, dass ich davor halt einfach super viele Rennen hatte und ich hatte nicht diese Grundlage, die ich vor Sierra Nevada hatte. Dementsprechend hat das Training in Park City mir dann schon in Anführungsstrichen mehr wehgetan als in Sierra Nevada. Das merkt man natürlich nicht so, aber trotzdem ist dann schon so, dass ich davon mehr Erholung gebraucht hätte, um dann diesen Höhenboost zu bekommen.
Und also, dass du, nur, wenn ich da einmal reingrätsche, dass ihr da quasi jetzt im Nachgang geguckt habt und eigentlich hättest du auf Grundlage der fehlenden, ja, Grundlagenkilometer, sag ich mal, die irgendwie 3-4 Wochen vor dem Höhentrainingslager in der Sierra da waren, jetzt nicht mehr in Park City, früher runterkommen müssen und ein bisschen länger zum Race haben müssen? Oder was ist da denn rausgekommen? Was wäre da wahrscheinlich besser gewesen?
Ja, also es gibt dann die zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen vor der Höhe halt schon mal so einen Trainingsblock, dass ich einfach mit einer besseren Grundlage in die Höhe gehe und dann kann ich halt auch eine Woche später dann gutes Race machen. Also St. George war jetzt nicht schlecht. Aber ich hatte ich hatte jetzt nicht
naja, kann man sagen, war okay.
Ich hatte jetzt nicht diesen Tag, den ich zum Beispiel jetzt in Buschütten hatte oder in St. Pölten 2021, was jetzt einfach zwei Rennbeispiele sind, wo ich wirklich einen Höheneffekt auf jeden Fall hatte. Und oder die andere Möglichkeit ist, genau, einfach mit mehr Abstand zum Rennen, also die klassischen 3 Wochen. Deswegen habe ich halt auch jetzt noch den Höheneffekt dann bekommen. Also ich habe es ja jetzt schon
also
echt gemerkt.
Also Höchstform in der Offseason, gut geplant. Genau.
Also wenn ich da jetzt noch irgendwie lockeres Training weitergemacht hätte und dann jetzt irgendwie nochmal ein Race, dann wäre das wahrscheinlich wirklich sehr gut geworden. Genau, also da haben wir halt jetzt auch wieder
draus gelernt. Aber mega spannendes Learning.
Gelernt. Ja,
richtig
genau.
Geil. Ja. Und habt ihr da jetzt schon auch für nächstes Jahr direkt schon geplant? Ich meine, ist ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass ja Rennplanung ist vielleicht auch so ein generelles Thema nochmal für euch Profis irgendwie auch eher schwieriger als leichter wird, wenn man das jetzt schon machen will, weil ihr noch gar nicht irgendwie wisst, wann alle PTO-Races sind und dementsprechend noch gar nicht du sagen kannst, dann und dann und dann ist irgendwie wichtiges Rennen und Saisonhighlight. Und wenn man jetzt das hört, was ihr jetzt noch rausgefunden habt, so ein bisschen in der Analyse, dass du eigentlich einen längeren Trainingsblock davor brauchst, um dann wirklich bei den Rennen, die dir wichtig sind, richtig zu performen, was natürlich das Ziel ist. Habt ihr da schon irgendwie jetzt einen halben Plan, ohne dass die Renndaten stehen, wie ihr das angehen wollt?
Also im Moment stehen bei mir bei Training Peaks schon 4 Rennen sind, die relativ fest sind. Das sind 2 A-Rennen und 2 B-Rennen. Das Einzige, was ich da aber jetzt schon sagen kann, ist das Rennen, was schon länger sicher steht, ist die 73 WM in Finnland Ende August. Mhm. Und wir haben schon, ich sage mal, wir haben schon Infos von der PTO, die kann ich hier jetzt aber noch nicht preisgeben. Da müssen wir wahrscheinlich beim nächsten Podcast noch mal drüber reden, über die Saisonplanung. Aber ja, ist schon ein bisschen nervig, sage ich mal, dass wieder immer noch nicht so richtig planen können, weil ich ja auch irgendwie meine Höhentrainingslager dann dementsprechend planen will. Jetzt über den Winter, die Trainingslager und so, habe ich jetzt eigentlich schon alle geplant bis Ende März. Ich bin auf jeden Fall, werde an? Auf jeden Fall sehr wenig in Deutschland sein. Also wie gesagt, jetzt Mallorca im Dezember, dann im Januar die zweite Hälfte wieder Mallorca für knapp 3 Wochen. Grund ist einfach, weil Jeanne halt da, wie gesagt, gerade ihr Auslandssemester hat. Und dann geht's wieder für 5 Wochen dieses Mal nach Girona, von Mitte Februar bis Ende März. Und dann auf jeden Fall wieder in die Sierra Nevada im April. Aber das kann ich dann erst planen, wenn ich dann die Renndaten habe und ich das einfach darauf dann abstimmen kann.
Okay, aber die Renndaten, die ihr jetzt habt, sind das so, die dürfen noch nicht kommuniziert werden jetzt, weil die noch nicht zu 100% stehen und die PTO versucht euch da so gut wie möglich irgendwie im Bilde zu halten, oder stehen die eigentlich schon fest und sind nur noch nicht kommuniziert worden? Also wie sicher könnt ihr da schon planen?
Also zwei Daten stehen schon fest und okay. Zwei Daten stehen noch nicht 100% fest und auch die Locations, wo die Rennen sind, stehen noch nicht 100% fest. Da hat die PTO uns quasi mehr oder weniger nur so schon mal so grobe Daten geschickt, dass wir da mal so grob planen können, was schon mal gut ist auf jeden Fall.
Ja, ist auch voll cool, dass ihr euch dann früh ins Boot holen schon so ein bisschen, dass ihr ja auch wirklich Bescheid wisst. Und klar, manchmal ist es ja so mit Genehmigungen, ich meine, wir haben es ja dieses Jahr alle mitbekommen, dann mit Dresden oder so, wie kurzfristig das auch noch abgesagt werden kann. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach bei uns im Sport, weil du halt doch etwas mehr Streckenabschnitt als nur eine Halle oder ein Stadion irgendwie brauchst, was gesperrt werden muss und Genehmigungen und sonst was. Aber dann ist ja cool, wenn die euch da schon, auch wenn noch nicht offiziell kommuniziert ist, irgendwie als Profis im Loop halten, dass ihr jetzt schon mal zu Beginn des Trainingsstarts wieder auch grob planen könnt, wenigstens schon mal, oder die Sache im Hinterkopf habt. Ja, geil.
Genau, ja. Aber so 100, also kommunizieren dürfen wir es erst, wenn quasi alles feststeht, denke ich mal.
Was bedeutet das jetzt so für dich, wenn du jetzt so sagst, du hast eigentlich schon Rennen wie, keine Ahnung, nehmen wir mal dein Heimrennen, wo du ja immer sehr gut performst und auch, glaube ich, richtig Bock aufs Rennen hast, wie Weichsee oder so. Wenn da jetzt so ein PTO-Rennen auf einmal gesetzt werden würde, dann ist ja schon irgendwie, was machst du dann? Also ist ja für so Rennen auch irgendwie schwierig oder spannend, was die PTO oder was das diese Rennen verändern, so was Profisport angeht ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass jeder Athlet, auch ich, der in der Top 50 ist und sich halt für die PTO Openstar qualifiziert, immer die PTO-Rennen nehmen wird. Einfach, es hat einfach die Gründe mit Aufmerksamkeit, TV-Übertragung auf Eurosport, mit dem Besten der Welt messen und halt einfach das Preisgeld. Und ja,
und
ich
auch
glaub,
die Punkte, oder? PTO-Punkte gibt es natürlich da auch wieder mehr, um auch, in den Top 50 zu bleiben.
Genau, ja. Deswegen ist dann das Blöde, dass halt so Rennen wie jetzt zum Beispiel Challenge Weichsee, dann, wenn irgendwie am gleichen Wochenende ein PTO-Rennen ist, da dann wahrscheinlich nur noch Athleten sind, die nicht in der Top 50 sind und sich halt eben nicht für diese PTO-Rennen qualifiziert haben. Und dementsprechend gibt es dann auch zumindest nach dem derzeitigen Punktealgorithmus auch weniger Punkte, weil es halt nicht so gut besetzt ist. Und dann wird es wiederum schwierig für die Leute, die nicht in der Top 50 sind, in die Top 50 zu kommen, weil die einfach nicht die Möglichkeit haben, diese hochdotierten Rennen zu machen. Aber das PTO-Punktesystem ist ja sowieso heftig umstritten. Und
ja, die bleibt ja eigentlich nur die Langdistanz dann, ne? Um irgendwie wirklich Punkte zu sammeln.
Ja, ich vermute mal oder ich hoffe zumindest, die PTO passt es auch an, weil ich meine, eigentlich niemand kommt mit dem Punktesystem klar oder findet das Punktesystem in irgendeiner Weise gut. Und da die PTO.
Auch nicht
ja
die Langdistanzler?
Auch nicht, ich meine, auch nicht die Lang-, also klar, die in der Top 10 sind und die mit ihrer Platzierung da zufrieden sind, die sagen halt einfach nichts, aber.
Das meine ich, ja, okay. Weil du bist ja da schon einer der größten Kritiker, das will ich jetzt hier schon mal rauskitzeln. Also es ist ja schon, dass du oft postest und sagst hier, ey, wenn man keine Langdistanz macht, Top 10 ist ja gar nicht machbar. Selbst wenn du die großen Dinger irgendwie alle gewinnst, wenn da einer mit einer Langdistanz ist oder mit einem Langdistanz-Sieg, der ist ja safe vor dir.
Ja, genau, also klar, das ist halt das eine Ding mit diesen plus 10% für die Langdistanz, ist halt für Athleten, die sich auf die Mitteldistanz fokussieren, extrem schwierig. Aber das andere ist halt, dass das Punktesystem überhaupt nicht durchschaubar ist. Das ist halt irgendein Algorithmus und ich sage immer, je besser du in einem Rennen bist oder je besser besetzt das Rennen ist und man ist gut, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gute Punkte bekommt, aber am Ende ist es trotzdem irgendwie noch eine Lotterie, ob man dann viele Punkte bekommt und wie viele. Ja. Und das Problem ist, es ist halt einfach nicht durchschaubar. Man kann nach dem Rennen nicht sagen, wie viele Punkte man bekommt, nicht mal ungefähr. Und ich denke, man braucht einfach ein System, wo man dann ins Ziel kommt und dann sagt, ja, okay, das gibt jetzt 90 Punkte. Und dann ist es halt vielleicht ja plus minus ein paar Punkte, aber dass man einfach schon mal so grob sagen kann. Und ja, also dadurch, dass die PTO ja eigentlich eine Athletenorganisation, hören die da schon auf die Kritik der Athleten, weshalb ich ja bei der PTO dann auch immer anfange zu kritisieren. Das ist genauso das gleiche Ding mit den, wenn die Motorräder direkt vom Athleten fahren, beim Frauenrennen poste ich es dann auch immer direkt in die Story und so. aber gleichzeitig kann man halt einfach auch mit der PTO drüber reden und dann ist es beim Männerrennen am Tag später meistens schon viel besser. Und bei Ironman, wie jetzt auf Hawaii zum Beispiel, wo die Motorräder auch immer viel zu knapp fahren, da bringt es halt nichts, wenn man da irgendwie einen Post raushaut oder Ironman eine Mail schreibt, da wird es immer gleich bleiben. Da mit Ironman lässt sich da halt nicht viel reden und mit der PTO halt schon. Und deswegen denke ich schon, dass das Punktesystem da früher oder später anpassen werden, damit es auch fair bleibt. Ist halt auch einfach ein Prozess. Ich meine, wir haben das jetzt 2 Jahre und ist ja klar, dass von Anfang an nicht alles perfekt ist.
Ja, gibt es da denn von Athletenseite mit der PTO, also bist du da irgendwo im Bilde, gibt es da Kommunikation? Also klar, du hast gesagt, du kannst eine Mail schreiben, bekommst auch Antwort und die nehmen das auch auf, aber seid ihr da irgendwie mit im Loop und wisst, ob da das diskutiert wird oder das versucht wird zu überarbeiten, bekommt ihr da Infos oder ist das so, ja, danke fürs Feedback und wir gucken mal oder wie werdet ihr da mitgenommen?
Also es gibt so ein PTO-Board quasi und da sind auch einige Athleten mit vertreten und man kann sich auch als Athlet da aufstellen lassen und dann wird man von anderen Athleten da gewählt. Da ist jetzt auch, glaube ich, kam jetzt erst irgendwie wieder die Mail, dass man sich da aufstellen lassen kann und dann kann man ins Board gewählt werden und dann kann man da direkt mit allem mitreden, mitdiskutieren. Und wir bekommen dann am Ende aber erst, oder die anderen Athleten bekommen dann am Ende erst mit, wenn dann irgendwie eine finale Entscheidung dann gefällt wurde. Also jetzt nicht irgendwie der Prozess.
Ja, okay, wenn alle mitreden, wird es natürlich auch ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen, weil jeder natürlich die Meinung hat, zu seinem Vorteil ist es am besten. Dann würdest du sagen, ja, 73, das muss die meisten Punkte geben. Irgendwie andere sagt dann nur Langdistanz zählt und scheiß auf Mitteldistanz und keine Ahnung was. Klar, nee, macht ja absolut Sinn. Aber ist ja dann, also hätte ich mich wahrscheinlich einlesen können, aber war für mich jetzt auch neu die Info, dass da dass so der Ablauf ist, aber es ja hört sich ganz sinnvoll an. Super gut. Und dass da auch vor allen Dingen die sofort oder früh reagieren, wenn dann irgendwo was angesprochen wird bei Rennen, wo man sieht, im Frauenrennen, also ist dann blöd für die Frauen, dass es dann erst einen Tag später behoben wird. Aber vielleicht ist ja irgendwann auch mal andersrum. Das Männerrennen erst und dann ist es fürs Frauenrennen.
Ja, genau. Behoben. Es gibt dann immer den Ansprechpartner für die Athleten, das ist Dylan McNeese aus Neuseeland. Und der ist dann halt auch immer der Buhmann. Zu dem rennen dann immer alle und regen sich auf. Und klar, er
auch kein geiler Job.
Er kann halt überhaupt nichts dafür, aber er kommuniziert es halt dann mit denen, die dafür dann verantwortlich sind. Und aber ja, ich glaube, teilweise ist es schon sehr hart für ihn.
Ja, sehr gut, okay. Was stehen jetzt noch für Rennen für dich safe? Also außer die PTO-Rennen, die du gesagt hast, dann 73 WM und kannst du noch was sagen, was schon fix ist?
Also wenn es reinpasst, würde ich auf jeden Fall gerne wieder mein Heimrennen Challenge Weichsee machen. Kann ich aber leider auch nicht sagen, ob es reinpasst. Und ansonsten weiß ich wirklich noch gar nichts. Nur, dass ich vor Mai wahrscheinlich nicht in die Saison einsteige, also erst wieder spät, ab Mai. Ja.
Und was ist, wenn im März ein PTO-Rennen ist?
Ja, natürlich. Dann schon, aber so viel Info haben wir ja schon bekommen.
Ja, okay. Das wäre jetzt geil. Ja, wir haben im Februar übrigens jetzt eine Langdistanz geplant als PTO-Rennen.
Gut, wenn es jetzt auch eine Langdistanz wäre im Februar, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr noch nicht mitnehmen. Aber nee, falls jetzt
alles so
jetzt irgendwie doch irgendwie, jetzt ging doch nur irgendwie Februar für die, keine Ahnung, Asian Open oder so, dann würde ich sagen, würde ich jetzt vielleicht im Dezember doch ein bisschen härter trainieren als geplant, weil da würde ich dann ja, schon gut, versuchen, schon auch hart an der Startlinie zu stehen.
Schon gehört, dann bist aber schon gut angefangen mit dem harten Race als Season Kickoff, was dann online war. Also dir kann ja jetzt nichts mehr passieren eigentlich. Schwimmen läuft so gut wie noch nie, bei Nico Mann auch. Also das ist, ich habe da überhaupt gar keine Bedenken. Egal was da jetzt noch für Überraschungen kommen, das funktioniert schon alles.
Genau.
Das ist sehr, sehr gut. Aber dann hast du schon eine lange Vorbereitung wieder geplant. Über dann die Malle-Trainingslager Girona und dann nochmal in die Höhe, um Feinschliff zu holen. Und dann quasi wieder runterzukommen und direkt dann irgendwann im April, jetzt im Optimalfall von deiner Planung her, in die Saison zu starten einfach. Ist es ja, dann genau. Wieder mit wenn es passt, irgendwie Buschütten oder irgendwie sowas? Oder?
Wenn es reinpasst, ja, es ist auf jeden Fall immer ein guter Einstieg. Erstmal so eine olympische Distanz, dann im Buschütten. Also wenn es reinpasst, gerne. Muss ich mal schauen, kann ich wie gesagt noch nicht planen, aber dann sonst jetzt erstmal der lange Winter mit den ganzen Trainingslagern, viel Training, einfach einerseits eine sehr gute Base für die Saison setzen, das hat bei mir eigentlich immer gut funktioniert und ist einfach auch wichtig, denke ich, und auch wichtig, finde ich, für die langfristige Entwicklung, dass man da einfach mal ein paar Monate ohne Stress durchtrainiert, ohne dass irgendwelche Rennen dazwischen kommen. Und deswegen
wie
auch
ist
immer
das,
deswegen auch immer die ja, jetzt erzähl. Längeren Trainingslager, dass man da halt einfach auch nicht zu viel Reisestress hat.
Ja, das macht Sinn. Nur Reisen macht überhaupt gar keinen Bock. Hast du denn mit Dan noch was anderes gefunden, irgendwie für die in der Auswertung irgendwie der Saison, was ihr für nächstes Jahr noch anpassen wollt, anders machen wollt oder was irgendwie mega geil lief, was nicht so gut lief, was da noch so rausgekommen ist?
Ja, klar, also haben natürlich auch meine Leistung so im Wettkampf analysiert und ich glaube, da braucht man nicht groß analysieren, um da was zu finden. Also Schwimmen, Radfahren ist natürlich sehr gut. Klar geht immer besser, aber da bin ich auf jeden Fall schon mal auf einem sehr guten Niveau. Und die aggressive Renngestaltung ist halt einfach auch so mein Ding. Da werden wir auch nicht viel dran ändern. Und ist sehr auch gut so, was mir auch oft in die Karten spielt. Und dann natürlich Laufen. Bin ich halt im Vergleich zu den anderen einfach noch nicht auf dem Level. Und wir haben halt geguckt, wieso. Ich meine, einerseits im Training ist meine Laufleistung eigentlich richtig stabil so. Es ist jetzt nicht so, dass mir da physiologisch viel fehlt. Klar, das geht natürlich auch besser und zum Blumi oder Eden, die laufen auch im Training viel schneller. Aber bei mir ist halt einfach die Wettkampfleistung im Vergleich zur Trainingsleistung ist da einfach noch ein zu großer Unterschied. Vor allem eben auf der ersten Hälfte. Und wir haben halt geschaut, warum ist es immer auf der ersten Hälfte, und auf der zweiten Hälfte komme ich dann auf einmal in meinen Schritt und lege dann meistens noch was zu. Ich glaube, ich habe bei 5 Rennen dieses Jahr einen Negativ-Split auf dem Halbmarathon hingelegt, und das ist eher sehr ungewöhnlich.
Habe ich noch nie.
Jetzt auch wieder bei der 73-WM, wo ich mir dann auf den letzten 5 Kilometer und vor allem auf den letzten Kilometer dann wieder Platz 5 zurückgeholt habe und fast das gleiche Tempo gelaufen bin wie Mika vorne. Und aber auf der ersten Runde ist halt Mika 3 Minuten schneller als ich gelaufen.
Ja, krass.
Und ja, da müssen wir halt einfach schauen, dass wir das hinbekommen, dass ich auf der ersten Hälfte einfach genauso stabil bin wie auf der zweiten Hälfte. Und ja, energetisch kann ich ja da eigentlich keine Probleme haben, weil sonst wäre es halt einfach, wenn es Laufen nicht läuft, müsste ich halt entweder lockerer Rad fahren oder mehr zu mir nehmen. Aber dadurch, dass eben die zweite Hälfte so gut ist, kann da energetisch eigentlich kein Problem sein. Und ja, jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir, jetzt seit dieses Jahr haben wir den Laufumfang so ein bisschen erhöht. Und jetzt für nächstes Jahr werden wir den auch wieder ein bisschen erhöhen, aber nicht ganz so stark, aber dafür viel mehr Koppelläufe einfach einbauen. Also versuchen da dann mal den ganz klassischen Weg. Das haben wir bis jetzt wirklich kaum bis gar nicht gemacht, Koppelläufe. Und ja, vielleicht brauche ich das einfach. Und da werden wir da jetzt in Zukunft einige Koppelläufe einbauen. Habe jetzt auch schon meinen Trainingsplan für die erste Woche und habe jetzt auch am Freitag direkt den ersten Koppellauf. Also geht direkt los.
Ach krass, wird direkt umgesetzt. Ja, mega.
Aber 5 Minuten.
Ah, okay. Jawohl, also, ganz, ganz langsam
wird es 2 Stunden Radfahren und dann 5 Minuten Koppellauf. Ich denke es halt einfach, das werden wir so
von krass,
Woche zu Woche steigern.
Ja, krass, wie schnell das dann jemand wie ein Dan auch umsetzt, ne? Besprochen genau. Und sofort hast es drin, und auch wenn es, ja gut, wenn es erstmal 5 Minuten sind, da war ich sofort dran gewöhnt. Ich hätte jetzt auch noch gesagt, wenn ich nur zurückdenke an St. George und mir die Zeiten da angucke, okay, du hast da mit deinen Handschuhen immer noch rumgemacht, aber das hatten wir ja im letzten Podcast auch schon mal besprochen. Also die Blumi-Wechselzeit ist noch 40 Sekunden schneller. Da.
Klar, Wechsel.
Das kann schon mal schnell so ein Platz sein.
Ja, genau. Ja.
Aber kannst du ja dann jetzt auch immer üben.
Ja, stimmt.
Wenn du Koppeltraining machst, dann kannst du auch immer nochmal zack sofort den Vollgaswechsel mit trainieren.
Ja, genau. Ja, Wechsel muss
man
schon
auch. Oder du musst
trainieren,
ohne Socken zu laufen.
Ja. Wechsel ist auch schon so ein Thema. Geht natürlich auch immer besser. Bis bei mir so halt, manchmal läuft es ja gut, manchmal dann nicht so. Und es ist auch immer auch sehr abhängig, wie hart die Disziplin davor war. Also wenn das Schwimmen richtig hart war, dann ist der erste Wechsel meistens auch ein paar Sekunden langsamer. Oder das Radfahren. Und ja, dementsprechend, je lockerer die Disziplin ist, desto schneller ist dann auch der Wechsel, weil man einfach fokussierter ist wahrscheinlich. Aber ja, Training macht den Meister.
Sehr gut. Habt ihr euch auch so Sachen wie irgendwie Sitzposition angeguckt oder macht ihr das nochmal? Weil sowas kann ja auch manchmal irgendwie fürs Laufen oder sowas ein Einflussfaktor sein, ob du da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht dann doch zu viel in der Hüfte eingeknickt bist oder sonst was dich vielleicht limitiert am Anfang beim Laufen, wenn du es irgendwie rausläufst und in der zweiten Hälfte ist es besser, oder hast du da eigentlich gar keine Probleme und es ist eher dann vielleicht Wechseltraining oder hat andere Gründe?
Haben wir da jetzt nicht genau analysiert, aber klar, Sitzposition ist sowieso ein laufender Prozess. Da muss ich dann einfach nächstes Jahr, sobald es wieder aufs CT geht, einfach schauen, wie es am besten passt, ob ich noch die gleiche Sitzposition fahren kann oder aggressiver oder weniger aggressiv. Ja, dieses Jahr bin ich auch schon ein bisschen kürzer geworden von der Kurbel. Habe allerdings das Glück, dass ich da auch relativ dehnbar bin und sehr viele Positionen da auch fahren kann.
Ja, spannend. Also ja, schauen wir mal, was da nächste Saison dann geht. Wenn du hoffentlich die erste Hälfte beim Halbmarathon genauso schnell läufst wie die zweite, dann wäre dies Jahr ja auf jeden Fall schon mal der ein oder andere Platz bei größeren Rennen nochmal nach vorne drin gewesen, weil vom Rad, wie du gesagt hast, Swimming, Bike Performance, da bist du ja wenn es normales Rennen ist, selten unter oder schlechter als irgendwie Top 5, Top 3. Und wenn das dann beim Laufen direkt passt, dann können wir schon mal hoffen auf ein paar gute Rennen nächstes Jahr. Ich habe noch, wir haben letztes Jahr oder im letzten Podcast mit Nils, habe ich so Halbwissen verbreitet, wo richtig viel zurückkam. Anscheinend war, also ich habe so ein YouTube-Video geguckt und hatte dann, meinte Nils irgendwann, oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht zu viel Halbwissen ist über Dopaminausschüttung und solche Geschichten. Jetzt will ich das nochmal validieren mit dir. Weil ich habe festgestellt, ich mache super viel oder habe super viel gemacht im Sport immer, so um irgendwas zu erreichen. Also irgendwie eine Medaille, eine Platzierung, eine Zeit, die ich irgendwie machen wollte. Und das war so der Hauptdriver bei mir immer. Und es war, ich höre es mal ganz schnell, das war so ein Beispiel in diesem Video. Die haben Kinder genommen, die immer malen und da Bock drauf haben zu malen, haben die dann belohnt. Also wie im Sport irgendwie, du kriegst eine geile Zeit, eine Medaille oder sonst was. Und nach einer gewissen Zeit haben die einfach nicht mehr gemalt, wenn die keine Belohnung mehr bekommen haben. Und da wurde halt gesagt, die haben halt sonst früher, weil sie Bock hatten auf Malen, hatten sie währenddessen eine Dopaminausschüttung und haben das dann nur noch bekommen in einem höheren Spike, wenn dann eine Belohnung da ist, aber nicht mehr. Oder die Baseline an Dopaminausschüttung beim Malen ist halt viel, viel geringer gewesen, wenn sie belohnt wurden, als wenn sie es einfach nur aus eigenem Antrieb gemacht haben. Und irgendwie kann man das ja super schön auf Sport übertragen, dass wenn man währenddessen das macht und das, man hat einfach nur Spaß am Sport und das ist richtig geil und findet das auch richtig geil und feiert das, dass dann natürlich es auch einfacher ist zu trainieren und auch viel zu trainieren und hart zu trainieren, als wenn du das nur machst, um irgendwie ein Ziel zu erreichen. Klar, Ziele brauchst du auch, um irgendwie auch mal an schlechten Tagen, wenn du müde bist und sowas, dich zu motivieren. Aber wie ist es bei dir? Ist es der Hauptdriver, weil du einfach Bock hast auf Sport, oder ist es dann auch die Ziele, die du hast, die du erreichen willst, bei großen Rennen und Gewinnen und Medaillen und sonst was? Oder was ist so bei dir der Hauptgrund oder der Hauptmotivator?
Ja, ich würde sagen, es ist so ein Mix aus beides, aus beidem. Also ich will natürlich in den Rennen so weit wie möglich vorne landen und mein Ziel ist es halt einfach auch generell besser zu werden. Und dafür muss ich halt viel und hart trainieren. Also das ist die eine Motivation. Aber dann auf der anderen Seite habe ich ja jetzt auch in der zweiten Hälfte der Offseason gemerkt, was mache ich, wenn ich einfach nur auf dem Trainingsplan stehen habe, fit for fun. Also worauf habe ich am meisten Bock? Und da ist bei mir halt dann irgendwie automatisch, da fahre ich dann halt nicht mit dem TT, sondern fahre ich halt Crosser. Oder lauf nicht die klassische 10-Kilometer-Runde, sondern lauf irgendwie auf dem Berg, auf dem Gipfel hoch. Also ich habe schon einfach Bock, auch mich zu bewegen und Sport zu machen. Und denke mir auch immer, was würde ich machen, wenn ich jetzt mit Triathlon aufhören würde. Schwimmen ist so eine Sache, das würde ich dann wahrscheinlich streichen. Also da habe ich dann schon.
Das können wahrscheinlich jetzt richtig viele mit nachvollziehen.
Also das Schwimmen mache ich, glaube ich, tatsächlich überwiegend, weil es halt Teil vom Triathlon ist. Und da macht, gut, es macht Bock, auf jeden Fall besser zu werden. Aber da ist es schon das auch die Hauptmotivation, dass ich da besser werden will und im Rennen so weit wie möglich vorne aufs Rad steigen will. Radfahren und Laufen würde ich auf jeden Fall weitermachen. Wahrscheinlich sogar wahrscheinlich noch intensiver und umfangreicher, als ich es jetzt mache. Also vielleicht nicht jeden Tag, aber dafür dann so ein, zweimal die Woche und dann so richtige Long Rides.
So Group Rides, wo du alle zerstörst. Und
oder sowas. Also wenn ich, oder irgendwelche Comms holen. Und beim Laufen, was mich schon immer reizt, ist auch einfach so Mountain oder Trail Running.
Was ja auch ultra hart ist eigentlich.
Ja, genau. Ja, und das zeigt mir schon, dass ich da so Radfahren und Laufen, das macht mir einfach auch so super Bock und das mache ich auch super gerne, auch unabhängig, ob ich da jetzt besser werden will oder im Rennen gewinnen will.
Spannend. Also schon so eher Sport des Sportwillens, aber nur im Laufen und Radfahren und Schwimmen ist dann schon sehr stark zielorientiert. Und ist ja wahrscheinlich, also ist das, merkst du dann im Training auch das, dass du eher struggles, mal zum Schwimmtraining zu gehen, als bei den anderen Sachen? Oder hält sich das die Waage, dass du auch mal keinen Bock hast zu laufen oder da müde bist oder Radfahren oder ist das alles gleich?
Ja, das ist natürlich dann schon auch so tagesabhängig. Also ich habe auch beim Schwimmen Tage oder Phasen, da habe ich super Bock, da jetzt ins Wasser zu springen und da die Einheit zu machen. Und auch beim Radfahren oder Laufen habe ich Tage, wo ich einfach überhaupt keinen Bock habe, da jetzt zu trainieren. Und da kommt dann die andere Hälfte der Motivation ins Spiel, dass es halt einerseits mein Beruf ist. Ich meine, wie jetzt irgendjemand, der einen normalen 9-to-5-Job hat, sag ich mal, der hat natürlich auch nicht immer Bock, in die Arbeit zu gehen, aber muss man halt.
Das ist immer, ja, das ist immer die Motivation, Geld. Alle jetzt so, wovon redet der? Ab und zu mal keinen Bock.
Ich meine, idealerweise haben wir ja schon auch einen Beruf, der einen Spaß macht.
Ja, okay. Das,
aber genau das ist, aber, das ist genau das Gleiche. Also da ist halt die Motivation dann, eine Hälfte ist halt Geld verdienen und die andere Hälfte ist vielleicht, weil der Beruf auch Spaß macht. Und ja, es gibt Tage, da macht man es dann nur, weil man halt jetzt Geld verdienen muss. Und es gibt Tage, da macht man es auch einfach, weil man Bock drauf hat.
Hast du, das finde ich jetzt super spannend, hast du manchmal dann im Kopf, dass du machst es oder zwingst dich jetzt dazu, das zu machen, weil du weißt, es ist dein Beruf und das hat ja natürlich dann auch, es ist gleichbedeutend mit Geld verdienen? Oder ist dann die Motivation, naja, ich muss jetzt durchziehen, weil ich will ja besser werden und ich habe Ziele? Also wenn du mal keinen Bock hast, was ist da der Driver dann, dass du es dann doch machst? Ist es dann dieses, was du gerade beschrieben hast, okay, ist mein Beruf und es geht dann auch weitestgehend um Geld verdienen und das ist das Ding? Oder ist es so dieser Konkurrenzgedanke und ich will Leute schlagen und besser sein und irgendwie gewinnen?
Ich versuche mich da selber so, immer so ein bisschen zu manipulieren inzwischen. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine harte Laufeinheit ansteht, irgendwie so 10x1000 und die habe ich das letzte Mal auf der Bahn gemacht und hatte da einen extrem guten Tag. Und da hat man selber so irgendwie diesen Druck, dass man da jetzt noch besser abschneidet. Und man hat irgendwie so gar keinen Bock drauf und das Ganze nimmt einen so ein bisschen Spaß, weil man halt irgendwie vielleicht einfach so einen Tag hat, wo man nicht wirklich so daran glaubt. Und dann sage ich halt, ja okay, heute mache ich die 10x1000 auf dem Trail oder so. Und ja, das gibt mir dann irgendwie wieder so einen Spaß zurück, einfach weil es wieder was Neues ist, weil ich wieder neue Bestzeiten aufstellen kann, weil man kann immer überall Bestzeiten aufstellen, was man halt noch nie gemacht hat. Freue mich auch schon wieder auf den 1. Januar auf Training Peaks. Jede Einheit, die man hochlädt, hat man direkt wieder 10 Pokale.
Bestwert, ja.
Man kennt es, wenn man eine neue Garmin-Uhr oder so hat, hat man ja auch direkt immer jede Einheit irgendwelche neuen Bestzeiten. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen motivierend, auch wenn man weiß, es ist eigentlich keine richtige Bestzeit. Es gibt trotzdem irgendwie so ein bisschen Motivation. Und da kann man sich schon auch selber so motivieren einfach. Selber manipulieren. Und aber sonst ist auch, wie es Nils in eurem Podcast gesagt hat, diese 10 bis 20 Minuten Regel, wenn man wirklich keinen Bock hat und denkt, heute geht's gar nicht, einfach mal anfangen und dann kommt man irgendwann in den Flow und dann macht's auch einfach Bock, auch wenn man davor keine Lust auf die Einheit hatte.
Okay, also du versuchst dich dann darüber so ein bisschen zu manipulieren. Es ist dann gar nicht, dass du dir sagst, ah, das ist jetzt mein Beruf, ich muss das jetzt machen.
Ja, manchmal schon, weil es irgendwie nicht anders geht. Aber gerade wenn es jetzt irgendwie so Intervalle sind, dann geht es schon immer irgendwie, dass man da irgendwie so anders seine Motivation suchen kann.
Ja, ist geil. Also die Trickkiste ist mittlerweile groß genug, dass da, genau, ja. je nachdem, wie schlimm es ist, kannst du dir verschiedene Sachen rausziehen aus der Trickkiste und dementsprechend findest du dann schon irgendwie rein in die Session oder machst sie irgendwo, wo du noch nie warst. Und ja, klar, das ist halt so eigentlich generell ein mega interessanter und cleverer Tipp. So Intervalle, wenn du weißt, boah, ich bin müde und habe irgendwie auch nicht so richtig Bock, die halt nicht zu machen auf einer Bahn, wo du alle 100 Meter Zwischenzeiten gucken kannst und genau weißt, oh, ich bin jetzt pro 200 Meter 5 Sekunden langsamer als normal oder als letzte Woche, geh halt auf einen Trail, wo es hoch und runter geht, wo Zeiten Schall und Rauch sind, sondern wo du einfach nur nur irgendwie über Belastungsempfinden und vielleicht Puls noch so ein bisschen steuern kannst. Und wenn du dich verausgabst und der Puls ist in den Intervallbereichen, wo du sein sollst, dann weißt du ja, der Reiz ist gesetzt, die Session ist erfolgreich und dementsprechend hast du alles richtig gemacht, weil du es fürs Training machst und bist wieder ein Stück besser geworden am Ende des Tages. Das ist sehr clever. Den Fehler, muss ich sagen, habe ich häufig gemacht dann in meiner Vorbereitung fürs Project. Und wenn ich jetzt zurückdenke, so Trainingslager, wenn ich auf Mallorca war oder auf Lanzarote, da ich das nie, weil ich dann natürlich immer Strecken gefahren bin für die Intervalle, die ich nie irgendwie zu Hause fahre. Aber hier zu Hause hatte ich immer meine Standardrunden, wo ich TT-Intervalle gefahren bin, wo ich irgendwie bergan mal gefahren bin, K3 oder sowas. Und dann hast du natürlich immer das gleiche Gelände und immer die Vergleichbarkeit. Und wusste es natürlich genau im Vergleich zur letzten Woche, wo man eigentlich immer denkt, ich will Woche für Woche für Woche besser werden oder Tag für Tag, aber ist natürlich überhaupt nicht realistisch, wenn du letzte Woche 30 Stunden hart trainiert hast, dass du dann nochmal einen draufsetzen kannst in der Woche, wenn du total müde bist. Und das hat mich dann mental teilweise auch richtig runtergezogen. So, weil ich dachte, ja, scheiße, heute geht gar nichts. Und da habe ich auch mal eine Einheit dann abgebrochen.
Ja, das ist genau das Ding. Das macht halt dann irgendwie immer was mit einem im Kopf, wenn man weiß, man hat jetzt heute nicht den Tag, den man schon mal da im Training hatte und stellt jetzt heute keine Bestzeiten auf und genau, dann kann man sich halt einerseits dadurch irgendwie manipulieren, wenn man einfach woanders hingeht oder hinfährt oder was ich halt jetzt inzwischen ganz gut hinbekomme, dass ich mir selber halt einfach sage, ja gut, der Reiz zählt und dein Körper hat keine Ahnung, wie viel Watt du fährst. Also du siehst es zwar und du weißt, wie viel Watt du fährst, aber deine Beine wissen es gar nicht. Denen ist es egal, ob du da jetzt 200 Watt oder 250 Watt fährst für den gleichen Reiz. Und dementsprechend muss man dann einfach auch andere Parameter dann herbeiziehen und dann ab und zu an nicht so guten Tagen halt auch nach Gefühl gehen, nach Herzfrequenz und einfach den Wattmesser am besten dann direkt vom Bildschirm ausblenden.
Ja, das ist ein guter Tipp. Vielleicht nennen wir die Podcast-Episode auch Der Reiz zählt.
Genau.
das kann man auch umwandeln, auch auf beide Themen, die wir jetzt heute hatten, Training und Off-Season-Race. Der Reiz zählt. Das ist ein guter Podcast-Hit. Und auch nochmal ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Wir haben jetzt die Stunde voll gemacht hier. Das passt doch super für den nächsten Podcast und haben den besten Trainingstipp, den es, glaube ich, gibt, allen noch mitgegeben. Oder beziehungsweise du hast es den Leuten mitgegeben. Den hätte ich letztes Jahr gebraucht.
Ja, also zweiter Versuch jetzt, Nick.
Nee, ich muss mich so ein bisschen um Videos und Fotos und so kümmern und das hat zu viel gelitten letztes Jahr, das mit dem Training zu vereinbaren, nee, ich habe schon Bock, ein bisschen was zu machen. Aber ich muss sagen, ich bin durch das S-Grail immer noch super angefixt auf ein paar Gravel-Sachen und will unbedingt vielleicht mal so ein, da habe ich wahrscheinlich überhaupt keine Chance, wenn da die Radsport-Spezialisten kommen, allein technisch, aber irgendwie mal so ein Gravel-Race fahren oder solche Geschichten. Also das hat mir echt richtig, richtig Laune gemacht. Genauso wie mit Johann von vor 2 Jahren da, dieses Swimrun-Ding, das Ötüli-Ding, weil das ist für mich eigentlich genau das Gleiche, was du gerade so schön beschrieben hast im Training. Das sind komplett neue, ja, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Sportarten oder halt Rennen, die ich noch nie gemacht habe und die nicht vergleichbar sind. Und von daher ist es für mich auch total okay, wenn ich da gar nicht 100% fit an der Startlinie stehe, sondern einfach nur so fit, um ins Ziel zu kommen. Und dann ist es total egal, weil ich nehme da kein Wattmesser mit und keine Uhr, dass ich nicht irgendwie vergleichen kann, wie schnell laufe ich jetzt oder wie viel Watt trete ich. Und das ist total egal. Und es geht einfach um dieses Erlebnis. Und klar, es ist ein Rennen. Da bin ich dann genauso, wie du es eben am Anfang beschrieben hast. Wenn da ein Startschuss kommt, dann kann ich nicht anders, außer das all out zu geben, was ich halt kann an dem Tag. Und je nachdem, wie viel ich trainiert habe, ist es manchmal gut und manchmal halt auch einfach nur average. Aber es ist dann total okay, wenn ich es nicht vergleichen kann. Dann bin ich trotzdem am Ende super happy, wenn ich im Ziel bin. Ich glaube, bei diesem Swimrun, das waren ja auch dann irgendwie 39 Kilometer Laufen und 6 Schwimmen oder so. Wir sind die letzten Kilometer im 5,30er oder 5,45er Schnitt gelaufen. Aber im Ziel war ich trotzdem mega happy und zufrieden. Wäre das jetzt bei einem Ironman gewesen oder bei einem 70.3 und ich wäre die letzten Kilometer 5,45 gelaufen, wäre ich völlig unzufrieden im Ziel gewesen, hätte überhaupt gar keinen Bock mehr gehabt. Also ich fokussiere mich vielleicht jetzt auf Sachen, die ich noch nie gemacht habe.
Ja, genau. Oder auch Trail oder Mountain Running ist auch genau das Gleiche. Das ist einfach, wo ja, das Erlebnis... Ja,
bei meinem Gewicht auch einfach hart.
Ja, es ist hart, aber es ist ja... Ich meine, manchmal läuft man halt ein, kann man eigentlich schneller laufen als 6 Minuten Pace. Und ja, da hat er irgendwie einfach nicht diese Zeit als Druck.
Das ist gut. Vielleicht mache ich auch ein Mountain Race. Ein gutes Hashtag meinst du? Ich lasse mich mal inspirieren und dann schauen wir mal, was wir machen. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, dann schicke ich dich zum Tasche packen und Fahrrad einpacken, dass du auch noch genug Zeit hast bis zum Flug heute und auch nichts vergisst.
Habe ich schon gemacht.
Dann geht's wieder ab nach Malle ins Training. Sagen, oh, du bist vorbereitet. Schon alles gepackt?
Mehr oder weniger, ja. Habe ich.
Hast du das gestern gemacht? Ich wäre gestern nicht in der Lage gewesen, irgendwas zu packen. Ich lag nur auf der Couch.
Ja, es war hart, aber nachdem ich einen langen Mittagsschlaf gemacht habe, ging es dann am Abend. Dafür habe ich gestern auch nichts trainiert.
Ja, okay.
Am letzten
aber
Tag.
Aber der Reiz ist gesetzt. Der Reiz zählt. Reiz zählt. Du weißt doch, den Reiz hast du den Abend vorher gesetzt, dann kannst du auch mal einen Ruhetag einschieben.
Das in der Pause wächst der Muskel.
Ja, nur leider hast du am Samstagabend den falschen Muskel trainiert. Der bringt dir gar nichts zu Triathlon. Gar nichts.
Nee, aber für die nächste Offseason dann.
Ist auch egal, weil das sind 48 Wochen Taper-Zeit. Bis dahin bist du auch wieder. Jeder Reiz, den du jetzt gesetzt hast, der ist in 48 Wochen wieder erledigt. Der ist tot und weg. Ja, musst du wieder neu aufbauen. Also, so geht's nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Punkt und wir quatschen wieder in 4 Wochen. Bist du noch auf? Ja, da bist du noch auf Malle. Nee,
in
doch,
4 Wochen
vielleicht
ist er dann
wieder.
Ist schon nach
kurz vor Silvester. Ja, nach Weihnachten.
Zwischen Weihnachten und Silvester, oder?
Ja, ja. Machst haben du da irgendwie so Festive 500 oder irgendwie so dumme Challenges?
Festive 5000.
Wir hatten ja letztes Mal Festive 100, 100 Kilometer laufen. Eigentlich müssen wir mal überlegen, ich brauche irgendwie sowas wieder.
Ich denke mal, das wird eher, muss man schauen, vielleicht mache ich mal wieder einen Silvesterlauf, irgendwelche 10 Kilometer.
Das ist auch gut, Oder schwimmst du so 100 mal 100 oder sowas?
Ja, 100 mal 100 habe ich auch schon gemacht, aber ja, ich will da schon irgendwie auch was machen, was mich weiterbringt. Und 10er.
Also 5 Kilometer Bestzeit. 5 Kilometer besser als Silvesterlauf. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen?
Ja, lieber 10.
Läufst du lieber 10 als 5?
Ja, ist viel entspannter. 5 ist, ja. je kürzer, also bei mir ist schon so, je kürzer, desto schlechter oder desto härter.
Ja, stimmt. Also meinst du, wenn ich
noch lieber
als 10
würde ich auch Halbmarathon laufen. Marathon ist dann schon wieder was anderes. Das ist wahrscheinlich wieder zu lang.
Also meinst du lieber einen 10er Silvesterlauf als einen 5er? Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich jetzt anfange und ich bin jetzt gerade richtig unfit, lieber ein 5er, weil das nicht so lang, aber du hast natürlich recht.
Ein 5er ist viel härter. Für einen 5er darf man gar nicht so unfit sein. Also man muss halt richtig schnell sein. Also man muss schneller sein.
Aber ich habe einen Trick mir gerade überlegt.
Was?
Ich laufe einen 5er, aber in einer 10er Pace.
Das ist natürlich die beste Möglichkeit. Ja.
Dann ist schneller vorbei und nicht so hart.
Stimmt. Kannst auch einfach kein Silvesterlauf machen.
Ja, okay. Es ist ich verstehe, was du mir damit sagen willst. Das hat einen Haken. Die Idee hat so einen Haken. Das ist noch nicht zu Ende gedacht. Ich durchdenke die Idee nochmal zu Ende und dann sprechen wir zwischen den Jahren nochmal und du weißt dann auch genau, ob du einen 5er, 10er oder Halbmarathon läufst oder auch nicht.
Noch besser, du machst, weil bei 5er und 10er, da hat man natürlich auch wieder diesen Druck durch die Zeit, weil man da natürlich jeder schon Bestzeiten hat, da machst du am besten irgendwo einen Crosslauf.
Crosslauf ist gut, oder es gibt hier auch so einen 15er.
15er, ja, das ist auch gut.
Da ich haben bin noch nie einen 15 Kilometer Wettkampf
Kilometer
gelaufen.
Bestzeit könnte ich dir jetzt auch nicht sagen, was ich habe.
Gar keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was gut ist auf 15 Kilometer. Unter einer Stunde ist ja schon mal okay, aber was richtig gut ist, ja, für mich wäre das schon richtig gut. Geil, 15, das ist es. Ey, das ist es. Gut. Ich schau mal, was da so gibt. Ich glaube, Soest nach Werl oder so heißt er. Das ist hier so ein ganz bekannter großer Lauf, den Mocky immer gewonnen hat.
Naja. Schau dann am besten, also ist One Way.
Ja, One Way.
Dann hast du auch noch, spielt der Wind auch noch eine Rolle.
Ja, aber Wind ist ja dann auch egal, weil ich also auf 15 Kilometer, ob die Zeit jetzt schneller oder langsamer ist, ich habe ja keine Bestzeit. Es wird auf jeden Fall eine Bestzeit. Und nicht, dass ich dann irgendwas hochlade und dann ist so die drittbeste Zeit all time, 15 Kilometer, weil ich irgendwo im Training nur schnell angelaufen bin. Das ist natürlich dann auch bitter. Das kann auch voll die Enttäuschung werden.
Dann kannst du ja sagen, ja, aber alles Gegenwind, alles bergauf und die Sterne standen nicht gut und dann kannst du ja wieder die klassischen Ausreden bringen.
Kann ich wieder einen richtigen Triathleten machen und die klassischen Triathlon-Ausreden. So, und außerdem, der Einteiler war noch nass und
genau.
Ja, dann beim Neo habe ich mir hier Wund gerieben und so. Dann muss ich mir noch überlegen, warum ich ein Neo anhatte. Hat geregnet. So, jetzt machen wir wirklich einen Punkt dahinter und quatschen zwischen den Jahren wieder. Also, happy training auf Mallorca und bis denne.
Vielen Dank und danke euch fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Ciao.